SRF 3.
Ali Hassan Ak Abdul Aziz. Das ist der Name jenes Mannes, der seit heute Morgen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag steht. Die Liste der Anklagepunkte gegen ihn, den Tuareg-Islamisten, ist lang. Wir dröseln auf. Dann, auch Drogenschmuggler hatten Mühe, ihre Ware während der Corona-Krise zu transportieren. Sie wichen aber aus, und zwar unter die Wasseroberfläche. Und...
Also wir können jetzt, ohne das Wort strapazieren, von Overtourism in sehr kleinen Rahmen reden.
Weil Schweizerinnen und Schweizer im Corona-Sommer tatsächlich vor allem Ferien daheim machen, platzen auch viele Campingplätze aus allen Nähten. In der Zentralschweiz wurde man deshalb kreativ. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Die Zeit zwischen April 2012 und Januar 2013 muss eine sehr dunkle gewesen sein in Timbuktu, einer Oasenstadt in Mali. Damals versuchten Islamisten, die Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Diese Zeit wird rechtlich aufgearbeitet am Internationalen Strafgerichtshof ICC in Den Haag. Dort findet ab heute ein zweiter Prozess statt gegen einen der mutmaßlich Verantwortlichen, ein Mann eben namens Ali Hassan Ak Abdul Aziz. Ich habe kurz vor der Sendung Elsbeth Gucker in Amsterdam gefragt, wer dieser Mann ist.
Al-Hassan ist ein 43 Jahre alter Tuareg. Das hat man übrigens heute Morgen im Gerichtssaal auch gesehen. Er ist im typischen langen blauen Tuareg-Gewand erschienen, mit dem weißen Schesch auf dem Kopf und übrigens auch mit einer Schutzmaske vor dem Mund, wie auch einige andere im Gerichtssaal. Al-Hassan war Mitglied der Islamisten von Ansar Din und Chef der islamischen Polizei.
Jetzt steht er also vor dem ICC. Die Liste der Anklagepunkte gegen ihn ist lang. Was umfasst sie denn?
Es geht in erster Linie um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und um Kriegsverbrechen. Al-Hassan und seine islamistischen Mitkämpfer, die wollten bei den Einwohnerinnen und Einwohnern von Timbuktu islamisches Recht durchsetzen. Insbesondere den Frauen schnitten sie dabei in sämtlichen Rechten. Die Frauen wurden vergewaltigt, sexuell versklavt, zwangsverheiratet, gefoltert und mit Peitschenhieben bestraft, wenn sie nicht gehorchen wollten. Al-Hassan und die Seinen hätten mit ihren unmenschlichen Taten extremes körperliches und seelisches Leid verursacht, umschrieb Chefanklägerin Fatou Bensouda die vorgeworfenen Taten.
Jetzt kurz vor dem Mittag hat sich das Gericht zurückgezogen zu einer Verhandlung hinter verschlossenen Türen. Warum denn dieser Schritt?
Es geht dabei um die vielen, vielen weiblichen Opfer. Man könne ihnen nicht zumuten, dass die ganze Welt, Sie müssen sich vorstellen, die Sitzungen am ICC, die können ja via Computer verfolgt werden, also auf der ganzen Welt. Es gehe nicht, dass die ganze Welt ihre Namen erfahre, sagte der Vorsitzende Richter. Und deshalb wurde eben ein sehr großer Teil der Anklage, fast eine Stunde, nicht wie üblich im Gerichtssaal vorgetragen, sondern eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Und wie geht es jetzt weiter in diesem Prozess?
Nun, sobald die Präsentation der Anklageschrift beendet ist, wird sich der Angeklagte Al-Hassan dazu äußern müssen. Das heißt, er kann sich für schuldig oder nicht schuldig erklären. Es wird allgemein aber erwartet, dass er sich für nicht schuldig erklären wird. Und danach, voraussichtlich am Nachmittag, wird Chefanklägerin Fatou Bensouda ihre Eröffnungsrede halten. Später folgen dann die Eröffnungsreden von Verteidigung und jene der Vertreter der Opfer. Und dann beginnt der eigentliche Prozess, und der wird wohl viele, viele Monate dauern.
Elsbeth Gucker in Amsterdam, herzlichen Dank. In den USA will die Regierung die Todesstrafe auf Bundesebene wieder vollstrecken lassen, erstmals seit 17 Jahren. Tobias Mayer.
Der oberste Gerichtshof hat die geplante Hinrichtung erlaubt. In den letzten Tagen war darum ein Rechtsstreit ausgebrochen. In dem Fall geht es um einen verurteilten Dreifachmörder. Angehörige seiner Opfer wollten die Hinrichtung aufschieben, weil sie wegen der Corona-Pandemie nicht dabei sein könnten, so ihr Argument. Viele US-Bundesstaaten vollstrecken die Todesstrafe zwar, auf Bundesebene gab es aber seit 2003 keine Hinrichtung mehr. Frankreich feiert heute seinen Nationalfeiertag, den 14 Juillet. Dieses Jahr ist aber alles etwas anders. Statt der üblichen Militärparade auf der Pariser Champs-Élysées findet die Feier dieses Jahr auf dem Place de la Concorde statt. Der Platz wurde dafür strikt abgeriegelt, nur geladene Gäste sind zugelassen. Frankreich will mit der Feier auch den Partnerländern in der Corona-Pandemie danken, darunter auch der Schweiz, die von Bundesrat Alain Berset vertreten wird. Und der Pharmakonzern Roche investiert weiter in Mittel gegen Krebserkrankungen. Das Basler Unternehmen zahlt 1,7 Milliarden US-Dollar für die Rechte an einer Krebstherapie des amerikanischen Unternehmens Blueprint. Der neue Wirkstoff ist noch nicht zugelassen, soll schließlich aber gegen viele Krebsarten zum Einsatz kommen. Roche ist bereits heute der weltgrößte Hersteller von Krebsmedikamenten.
Mittag.
In Corona-Zeiten waren ja viele Handelswege blockiert, Waren konnten zum Teil weder hergestellt noch transportiert werden. Anders ist es mit den Drogen. Die finden leider immer einen Weg. Einer von ihnen führt durch das Wasser, und zwar weit unter der Oberfläche in U-Booten. Drogen-U-Boote sind schwer zu orten und können große Mengen an Stoff transportieren. Manche sind sogar imstande, den Atlantik zu durchqueren. Fredrik Steiger berichtet.
Schiffbau gehört gewiss nicht zu den Kernkompetenzen der Drogenmafia. Deshalb heuern etwa die kolumbianischen Rauschgiftkartelle erfahrene Bootsbaumeister an, die für sie in abgelegenen Flussmündungen im Dschungel in Kleinwerften U-Boote bauen, erzählt der Verteidigungsanalyst H.I. Sutton.
There's definitely some master boat builders.
Sutton publiziert hauptsächlich in Marine- und allgemeinen Militärfachzeitschriften. Er kennt sich besonders mit U-Booten aus und schrieb eben ein Buch über Drogen-U-Boote. Sie sind ein relativ junges Phänomen. Erst 2005 wurde das erste abgefangen.
They're relatively new. They've been around for about 15 years. 2005 is when the first.
Seither werden sie immer häufiger eingesetzt. Allein 2019 wurden 39 von nationalen Küstenwachen und Drogenbekämpfungsbehörden erwischt. Geschätzt wird, dass bestenfalls jedes fünfte entdeckt wird. Die Drogenkartelle setzten bisher wohl insgesamt um die 1000 solche Boote ein. Dem Vergleich mit U-Booten staatlicher Marinen halten sie bei weitem nicht stand. Die meist bloß bis 25 Meter langen Boote verfügen über keine Druckausgleichskabinen. Bei manchen handelt es sich gar nicht um richtige U-Boote, vielmehr um sogenannte Halbtaucher, die stets wenige Zentimeter aus dem Wasser ragen. Sie werden häufig nur einmal eingesetzt und müssen deshalb möglichst billig herzustellen sein. Was für die meist 3- bis 6-köpfige Besatzung auch heißt, es gibt keinerlei Komfort an Bord, keine Toiletten, keine Waschräume, obschon die Fahrten oft Tage oder gar wochenlang dauern. Für die Seeleute sei es ein Höllenritt, der jedoch fürstlich entlöhnt werde, sagt U-Boot-Experte Sutton. Es ist für die Auftraggeber kein Problem, Bootsbauer und erfahrene Kapitäne, die es braucht, sehr gut zu bezahlen. Schließlich ist jede einzelne Fahrt außerordentlich lukrativ. Die Hauptrouten der Drogen-U-Boote liegen an der Pazifikküste zwischen Kolumbien und Mexiko oder in der Karibik. Seit 2019 in Galizien ein kolumbianisches Drogen-U-Boot festgesetzt werden konnte, weiß man, dass sie inzwischen auch im Transatlantikverkehr eingesetzt werden.
Across the Atlantic, one that turned up in Spain was built by someone in Colombia and is identical or very.
Die Corona-Krise dürfte dem Einsatz von Drogen-U-Booten zusätzlich Auftrieb geben, sagt H.I. Sutton.
The pandemic has reduced or impacted.
Die Pandemie erschwere den Verkehr auf den üblichen Handelsrouten. Also bildeten Drogen-U-Boote nun erst recht eine attraktive Alternative.
Und nun in die Schweiz. Hier wurde letztes Jahr mehr Strom aus Sonnenenergie produziert, Tobias.
Vom gesamten Strombedarf der Schweiz habe die Solarstromproduktion 3,8% gedeckt. Das teilte der Branchenverband Swiss Solar mit. Gegenüber 2018 entspricht das einer Zunahme von 0,4 Prozentpunkten. Letztes Jahr seien neue Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtfläche von etwa 310 Fußballfeldern gebaut worden. Und der Schweizer Grand Prix Musik geht in diesem Jahr an Erika Stucki. Der Preis ist mit 100'000 Franken dotiert. Erika Stucki präge die neue Volksmusik der Schweiz sowie die europäische Jazzszene seit mehreren Jahrzehnten, schreibt das Bundesamt für Kultur. Stucki wurde 1962 in San Francisco geboren. Später zog ihre Familie in die Oberwalliser Gemeinde Mörrel.
Info 3 Mittag.
Die Werbung für Ferien in der Heimat ist angekommen. Viele verbringen ihre freien Tage in der Schweiz. Das merkt man auch auf den Campingplätzen. Dort heißt es häufig «Sorry, ausgebucht». Viele Campingfreudige lassen sich davon jedoch nicht abhalten und campieren dann einfach wild. Darauf reagieren jetzt verschiedene Orte und stampfen kurzerhand neue Campingplätze auf Zeit aus dem Boden, so etwa in der Zentralschweiz. Von dort berichtet Regionalredaktorin Julia Stirnimann.
Aufwachen in der freien Natur. Für viele Leute, gerade im sogenannten Corona-Sommer, genau das Richtige. Zu Beginn des Sommers ist das wilde Campieren allerdings fast ausgeartet. Zum Beispiel in Flüli-Sürnberg im luzernischen Entlebuch. Sabine Wermelinger ist die Gemeindepräsidentin.
Also so wie mir zugetragen worden ist, ist eigentlich auf jedem Parkplatz hat es Camper gehabt und auch noch in der Natur hat es deren gehabt, die gezeltet haben. Und es hat deren gehabt, die sich sehr gut benommen haben, die wir nie gemerkt haben, dass sie dort zu Hause wieder mitgenommen haben. Und es hat auch deren gehabt, die einfach Sachen haben liegen.
Die Gemeinde reagiert und macht vor Ort darauf aufmerksam, dass das wilde Campieren im geschützten Moorgebiet oder auf einem Parkplatz im Dorf verboten ist und mit bis zu 20'000 Franken gebüßt werden kann. Ähnlich war die Situation im Kanton Uri. Marius Stöckli ist Geschäftsleiter von Uri Tourismus.
Also wir könnten jetzt ohne das Wort strapazieren von Overtourism in sehr kleinen Rahmen reden, zum Beispiel Islete im Gemeinde Isita, wo noch dann hat, zu viele Leute auf kleiner Fläche sich niedergelassen haben. Das hat halt einerseits so Littering-Probleme geführt, einerseits in den ganz schlimmen Fällen dazu, dass man seine Hinterlassenschaft in Bergbach hineingeleert hat, anstatt wieder mitzunehmen. Im Grundsatz einfach zusammengefasst, dass die Einheimische sich fast von den Gästen überrumpelt gefühlt hat.
Inzwischen hat man in den Gemeinden und auf Bauernhöfen reagiert und bietet temporäre Stellplätze für Wohnwagen an. Das Angebot sei gut angelaufen. Im ganzen Kanton Uri gibt es bislang 65 Stellplätze und diese waren in den letzten Wochen häufig gut besucht. Marius Stöckli sieht zwei Vorteile bei den temporären Plätzen. Einerseits könne der Transitkanton Uri so sein Image aufbessern.
Und andererseits wollen wir selbstverständlich auch Geld verdienen durch die zusätzlichen Gäste, die wir im Kanton Uri behalten können. Wir wissen alle, dass Übernachtungsgäste die grössere Wertschöpfung bildet als der Tagesgast.
Deshalb soll es künftig noch mehr Plätze geben. Und auch in Flüli-Sürenberg im Kanton Luzern soll es laut Gemeindepräsidentin Sabine Wermelinger künftig legale Stellplätze für Wohnmobile geben. Und sowohl in Sürenberg wie auch im Kanton Uri heisst es, auch ab dem Sommer im nächsten Jahr sind Camper willkommen. Immer noch wild, aber mit sanitären Anlagen und gegen Bezahlung.
Ob für das Campieren dann auch das Wetter passt, das sagt uns Tobias gleich. Zuerst aber noch die Börse.
Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.227 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1,0680 Franken gehandelt, der Dollar zu 94,04 Rappen. Die Angaben, die stammen von SIX. Das Wetter: Im Norden ist es heute oft sonnig, in den Alpen und im Süden hat es mehr Wolken und lokal regnet es bei 25 Grad. Morgen macht das Sommerwetter Pause und es wird wechselhaft.
Soweit das News-Update im Info 3. Heute im Studio sind Mario Sturni, Tobias Meyer und Patrick Seiler. Wir hören uns um 5 wieder. Bis dahin gute Unterhaltung mit Radio SRF.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.